Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Heute sprechen wir über einen Fall, der gerade ganz Deutschland bewegt. Es geht um Schauspielerin und Moderatorin Colleen Fernandes. Sie erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann, den Regisseur und Produzent Christian Ulm. Es geht vor allem um digitale Gewalt. Was dahinter steckt und warum dieser Fall gerade eine so große gesellschaftliche Debatte auslöst, all das besprechen wir gleich.
Bevor wir uns diesem Fall zuwenden, schauen wir aber wie immer, was in der Welt der Promis sonst noch so los war.
Werbung.
Kennt ihr das, wenn Freundinnen, Kolleginnen oder Familienmitglieder plötzlich über Hitzewallungen, Schlafprobleme oder Stimmungsschwankungen sprechen und man merkt, wow, das ist echt viel für sie und irgendwie wird das gar nicht so richtig ernst genommen.
Dabei betrifft es wirklich jede Frau und das zeigen inzwischen auch viele Stars, die offen über ihre Erfahrungen sprechen, wie Sylvie Mais, Lily Becker, Naomi Watts oder Angelina Jolie. Sie alle machen deutlich, die Menopause ist kein Rand- oder gar Tabuthema. Sie ist Teil des Lebens und sie verdient natürlich viel mehr Aufmerksamkeit, Wissen und Unterstützung.
Viele Frauen wissen trotzdem oft gar nicht, was eigentlich hilft und fragen sich, liegt das wirklich an den Wechseljahren? Genau da kommt See Me No Pause ins Spiel.
See Me No Pause ist eine Online-Plattform, die Frauen in den Wechseljahren unterstützt, jederzeit und von überall. Ende Februar ist ein neuer Beratungsflow gestartet, ein detaillierter Online-Fragebogen entwickelt zusammen mit Gynäkologinnen, Menopause-Spezialistinnen und Ärztinnen. So bekommen Frauen persönliche Einblicke in ihre Symptome und eine sichere, auf sie zugeschnittene ärztliche Beratung, ohne lange Wartezeiten.
Das Schöne, jede Frau kann selbst entscheiden, was für sie passt, sei es Ernährung, Lebensstil, Nahrungsergänzung oder Hormontherapie. Alles evidenzbasiert und ohne Wertung. See Me No Pause ist also eine vertrauensvolle Anlaufstelle, die zuhört, ernst nimmt und unterstützt.
Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, könnt ihr den neuen Fragebogen starten und bekommt 50% Rabatt auf die ärztliche Beratung, nur für kurze Zeit, mit unserem Code MENSCHEN50.
Schaut dafür einfach auf www.see-menopause.de vorbei. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Bunte Spotlight.
Ja, wir wollen mal heute ein Update zu Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen geben. Sie hat ja gerade ein Interview gegeben. Sie sprach nämlich erstmals über ihre frühere freundschaftliche Beziehung zu Jeffrey Epstein. Das 20-minütige Interview wurde am 19. März im norwegischen Fernsehen ausgestrahlt. Ausgerechnet am letzten Prozesstag ihres Sohnes Marius, gegen den ja schwere Vorwürfe im Raum stehen. Darüber haben wir ja schon oft im Podcast gesprochen.
Ja, Mette-Marit betont, sie habe nichts von Epsteins Verbrechen gewusst und sei heute wütend darüber, dass die Opfer keine Gerechtigkeit erfahren haben. Sie räumt Fehler ein, zum Beispiel, dass es natürlich ein Fehler war, Epstein nach Norwegen eingeladen zu haben. Sie hat ihn ja auch mehrfach getroffen und sie behauptet rückblickend, er sei sehr manipulativ gewesen und sie einfach zu naiv und leichtgläubig. Was aber eigentlich das Spannendste an diesem Interview war, dass ihr Ehemann, Kronprinz Haakon, wirklich immer an ihrer Seite stand. Er sprach trotz diesen Gerüchten von der Ehekrise, dass er und Mette ein starkes Fundament hätten und dass sie ein Team gewesen sind und weiterhin bleiben in dieser schwierigen Zeit. Und ja, ich glaube, das war eigentlich das Schönste an diesem Interview, dass wir doch gesehen haben, hey, die sind doch noch nicht getrennt, die bleiben wirklich ein Team.
Was aber auch spannend war, war der Zeitpunkt, der gewählt wurde. Der war nämlich ganz bewusst gewählt. Die Königsfamilie steht ja aktuell unter enormem Druck, gesundheitlich, privat und öffentlich. Und am Ende bleibt aber die zentrale Frage, traut sich Mette-Marit noch zu, Königin zu werden? Und ihre Antwort ist ja, an der Seite ihres Mannes, wenn es ihre Gesundheit denn zulässt.
Ich kann es mir aber nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das Volk und dass auch das Königshaus das machen wird, weil ich glaube nicht, dass es gut ankommen wird. Aber wir werden sehen.
Schwer tragbar. Kommen wir jetzt aber nochmal zu erfreulichen News. Denn zwischen Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton wird es ernst. Die beiden wurden jetzt nämlich gesichtet, gemeinsam im Frühlingsurlaub in Tokio. Und das auch nicht alleine. Drei der jüngsten Kinder von Kim Kardashian waren dabei. Und ich finde immer, wenn die Kinder dabei sind, dann ist es doch ein klares Zeichen, dass die Beziehung ein neues Level erreicht hat. Weil warum sonst sollte man den potenziellen Partner vorstellen, wenn man nicht denkt, das hat längerfristige Zukunft. Und auch, dass die beiden, obwohl sie ja wirklich viel beschäftigte große Stars sind, jetzt so viel Zeit am Stück miteinander verbringen, lässt mich hoffen, das könnte was Ernsteres werden, eine große Liebe.
Und man muss ja auch echt sagen, Tokio und insbesondere Japan ist echt der neue Promi-Hotspot, ne?
Und auch ein Hotspot für Heiratsanträge.
Absolut. Ich meine, Kim ist ja wirklich jedes Jahr in Japan. Sie bezeichnet ja Japan ja auch als ihren Sehnsuchtsort. Hailey und Justin Bieber waren auch vor kurzem wieder da. Michael Ballack war da. Also irgendwie kommt man als Promi nicht dran vorbei, nach Japan zu reisen. Aber kommen wir noch zu einem deutschen Promi, und zwar zu Sänger Johannes Oerding. Der war ja jetzt längere Zeit verschwunden von der Bildfläche, weil er hat sich bewusst eine Auszeit genommen. Es ist ihm alles zu viel geworden. Ich habe mit ihm ein Interview auch dazu geführt. Und ja, er meinte zu mir, das Leben ist an ihm vorbeigerauscht. Er stand auf der Bühne und hat, während er einen emotionalen Song vor Tausenden von Fans performt hat, an seinen Einkauf für den nächsten Tag gedacht. Und da war er so, okay, I need a break. Und hat sich dann bewusst zurückgezogen, ist wirklich fast ein Jahr auf Reisen gegangen. Wirklich, er war in Amerika überall, er war in Neuseeland, er war auf Hawaii. Also er hat wirklich alles gesehen, was er sich schon immer erträumt hat. Und jetzt ist er zurück, beruflich. Er hat ein neues Album, Hotel, und geht wieder auf große Tour und sagt, er ist wieder voll bei sich. Er hat sich gefunden, weil die letzten Jahre nicht einfach für ihn gewesen sind. Er hat seinen Vater verloren und er hat sich ja auch nach 13 Jahren von der Moderatorin Ina Müller getrennt. Also da ist viel passiert und das musste er erst mal sacken lassen. Und umso schöner, dass er jetzt wieder zurück ist. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir wieder ganz viel von ihm hören und sehen.
Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses gefühlvolle Album.
Ja, wir sprechen heute über einen Fall, der gerade wirklich ganz Deutschland bewegt. Und ehrlich gesagt ist er auch schwer auszuhalten. Es geht um Colleen Fernandes. Wir alle kennen sie als Moderatorin, Schauspielerin und Autorin und vor allem auch für ihr großes Engagement. Sie setzt sich seit Jahren für die Aufklärung unterschiedlichster gesellschaftlich relevanter Themen ein und insbesondere auch für das Recht der Frauen. Außerdem hat sie sich in den letzten Jahren auch sehr stark kritisch mit KI-Themen auseinandergesetzt, mit Hass im Internet und digitalem Missbrauch. Und ich glaube, gerade deshalb trifft das, was sie nun öffentlich gemacht hat, so viele Menschen. Colleen ist nämlich selbst Opfer digitaler Gewalt geworden. Und jetzt kommt's, dahinter soll ihr früherer Ehemann stecken. Sie hat jetzt sehr schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann, den Regisseur und Produzent Christian Ulmen, erhoben. Er habe Fake-Profile mit pornografischen Inhalten über sie erstellt. Und ich glaube, das ist auch so dieser Punkt, warum das so eine Wucht hat. Es geht hier nicht einfach um eine Trennung oder ein Promi-Drama. Es geht hier noch um etwas, was wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, nämlich um sexualisierte Gewalt durch künstliche Intelligenz. Und man merkt auf einmal, okay, das ist gar nicht mehr dieses Zukunftsdenken, sondern es ist eigentlich Realität. Wir befinden uns schon mittendrin.
Ich würde sagen, wir sprechen auch erstmal darüber, was den Fall so ins Bewusstsein der Menschen gerückt hat. Und das war ja die Spiegel-Recherche, die dazugehörige. Aber nicht nur das, weil Colleen Fernandes hat ja über das, was ihr passiert sein soll, auch noch auf Instagram berichtet. Also hat er erzählt, was ihr passiert sein soll. Und das führt dazu, dass die Aufmerksamkeit nicht abreißt. Also um ein Beispiel zu nennen, sie hat zum Beispiel auf Instagram geschrieben, dass jahrelang wurden unter meinem Namen Fake-Profile erstellt, die sich eng mit meinem beruflichen Umfeld vernetzten, vor allem Männer kontaktierten. Und allein dieser Post hat auch nochmal eine enorme Welle ausgelöst. Also ich glaube, der hat 800.000 Likes bekommen, hat 40.000 Kommentare bekommen. Und allein das zeigt ja auch, dass ein riesiges Bedürfnis da ist, über das zu reden, was da passiert im Internet, diese digitale Gewalt.
Ja, und vielleicht gehen wir einfach mal ganz in Ruhe diesen Fall durch, weil er hat ja viele Ebenen. Wir fangen erstmal mit dem Paar an. Colleen Fernandes und Christian Ulm waren ja 15 Jahre lang liiert. Sie haben auch eine gemeinsame Tochter. Und sie waren ja wirklich eigentlich eines der Powerpaare in der Filmbranche. Beide super erfolgreich. Überall hatten sie irgendwie so ihre Hände im Spiel. Sie waren auch total lustig und cool. Sie haben ja auch immer wieder Interviews zusammengegeben, haben übereinander gescherzt, haben ja auch oft zusammen gearbeitet. Ne? Sie standen bei Jerks vor der Kamera gemeinsam. Sie haben ja Werbung gemacht, zum Beispiel für Magenta TV oder Shop Apotheke. Also sie waren nicht nur privat, sondern auch beruflich eigentlich ein eingespieltes Team. Zumindest hat man das immer gedacht. Und gerade er hat auch in den letzten Jahren ja immer wieder in Interviews gesagt, er wäre ein Feminist, er steht für Gleichberechtigung. Bei ihm zu Hause würde das total fair alles ablaufen. Aktuell auch kümmert er sich eigentlich hauptsächlich um die Tochter, kocht, putzt, weil sie ist natürlich viel wegen dem Traumschiff jedes Jahr unterwegs. Und man dachte, hey, das ist ein modernes, cooles Paar. Aber Tja, anscheinend soll es in der Realität ganz anders ausgesehen haben. Colleen hat das ja im Spiegel geschildert und spricht da wirklich von einem Klima aus Angst, von einer toxischen Beziehung. Sie beschreibt diese Ehe wirklich als ganz, ganz schrecklich. Sie sei von psychischer und emotionaler Gewalt bedroht gewesen und sie wirft ihm natürlich auch Wutausbrüche vor und sie wirft ihm aber auch körperliche Gewalt vor.
Ja, und dazu gab es anscheinend ja auch noch diese digitale Ebene, die sie selbst lange gar nicht so richtig greifen konnte, weil vor rund 5 Jahren hat sie dann jemand aus ihrem familiären Umfeld darauf aufmerksam gemacht, dass im Internet Fake-Porno-Videos von ihr kursieren, also dass es da anscheinend Videos gibt, in dem angeblich sie mit einer Männergruppe Sex haben soll. Und das war natürlich ein Riesenschock für sie, aber man muss dazu auch sagen, sie hat sich davon nicht lähmen lassen von diesem Schock, sondern sie hat angefangen, sich dagegen zu wehren, dagegen zu kämpfen. Sie hat sich für Petitionen engagiert, sie hat Kampagnen mitgestaltet, sie hat ja auch sogar eine zweiteilige ZDF-Dokumentationsreihe gedreht. Natürlich auch mit dem Bedürfnis, den Täter dahinter zu identifizieren, aber auch mit dem Gedanken, dass es ein anonymer Täter ist. Und dann kommt Ende 2024 dieses Unfassbare raus, nämlich, dass ihr eigener Mann der Täter sein soll. Das soll er ihr gestanden haben. Das hat sie im Spiegel auch geschildert. Und dann geht es wirklich ganz konkret um Deepfake-Pornos, dem Verwenden ihrer Identität, ihrer Stimme, ihres Gesichts und ohne, dass sie davon etwas wusste oder das irgendwie kontrollieren konnte. Und als sie ihn später in Spanien angezeigt hat, war auch etwa Teil der Anzeige Identitätsdiebstahl über soziale Netzwerke, weil Christian Ulmen dort mit Hunderten von Männern in ihrem Namen Kontakt aufgenommen habe und ihnen erotische Bilder und Videos geschickt habe. Also und ungefähr 30 Männer haben darauf auch reagiert und mit ihnen habe Ulmen dann unter der Identität seiner Frau Telefonsex gehabt oder Chat-Affären. Also wirklich unfassbar. Und natürlich kann man sich jetzt auch vorstellen, wie schlimm das für Colleen Fernandes war. Sie hat gesagt, diese Nachricht, als sie das erfahren hat oder sich mit diesem Gedanken auseinandersetzen musste, das hat sich angefühlt wie eine Todesnachricht, weil plötzlich alles, was sie über ihr Leben dachte, sich als Lüge rausgestellt hat oder sie das hinterfragen musste. Und sie spricht ja auch in diesem Zusammenhang von digitaler Vergewaltigung. Und ich finde, das macht offenbar, was für eine Dimension es hier eigentlich geht. Und was mich wirklich erschüttert hat, diese Vorstellung, dass jemand aus deinem engsten Umfeld, dein Partner, der Vater deines Kindes, so etwas über Jahre hinweg macht, das ist nicht nur ein Vertrauensbruch, das ist ja wirklich die Zerstörung der eigenen Realität.
Ja, ich glaube, man kann sich's nicht mal ansatzweise vorstellen. Also, das ist wie in einem schlechten Film. Das heißt ja immer so blöd, der Feind schläft in deinem eigenen Bett, aber irgendwie trifft es dir halt wirklich darauf zu. Ne? Also die Person, der man am meisten vertraut, die steckt hinter diesem ganzen Drama, hinter dem, was einen so beschäftigt hat, verletzt hat, ne, die ganzen letzten Jahre, wo man so viel dafür gemacht hat, um irgendwie dagegen anzukommen und dann ist es doch der eigene liebende Ehemann. Ja, du hast es gerade schon gesagt, sie hat Ende 2025 dann in Spanien Anzeige gegen Ulmen gestellt, unter anderem wegen Ausmaßung eines Personenstands, öffentliche Beleidigung und die Offenlegung von Geheimnissen und vor allem natürlich auch Körperverletzung im familiären Umfeld und schwere Bedrohung. Und wir müssen natürlich jetzt trotzdem nochmal erwähnen, die Ermittlungen laufen ja. Also es gilt trotzdem die Unschuldsvermutung für Christian Ulmen. Er selbst hat sich auch noch nicht dazu geäußert. Er wurde natürlich, glaube ich, von jedem Medium in Deutschland die letzten Tage angefragt. Aber bislang wissen wir nur, dass er von Christian Scherz vertreten wird, seinem Anwalt. Und ja, unabhängig von diesem ganzen Drama, von diesem Fall, zeigt das natürlich jetzt schon mal was sehr Grundsätzliches, nämlich wie Technologie heute eigentlich dem Mensch schaden kann, wie eine komplette Identität geraubt werden kann. Und wir haben dazu ja auch mit einem Cyber-Experten für unsere bunte Geschichte gesprochen, der ja auch nochmal so erklärt, was Deepfakes eigentlich genau sind, weil ich glaube, man hat den Begriff schon mal gehört, aber man weiß eigentlich gar nicht, was bedeutet das Deepfake? Und es geht ja im Grunde darum, dass KI-Systeme sich an vorhandenen Bildern, Videos oder Stimmen bedienen und daraus halt neue Inhalte generieren. Also das heißt, natürlich bei prominenten Menschen, von denen kursieren natürlich Millionen Videoclips und Instagram-Posts etc. im Internet. Und daraus kann man komplett neue Videos generieren. Das hat man eigentlich nie so richtig vor Augen gehabt, finde ich.
Und es bekommt ja auch nochmal eine ganz andere Dimension, wenn es um sexualisierte Inhalte geht, weil da wird ja nicht irgendwas gefälscht von Kontext gesetzt, sondern da wird ja dein Gesicht, dein Körper in einen extrem intimen Kontext gesetzt. Also ohne deine Zustimmung, ohne deine Einwilligung, ohne dass du es irgendwie kontrollieren kannst. Und für Außenstehende ist es auch natürlich kaum unterscheidbar. Ist das jetzt die Person, von der ich annehme, dass es sie ist, oder ist es eine Fälschung? Und das macht das Ganze ja auch so fatal. Und ich finde, man versteht an diesem Punkt, warum Colleen Fernandes den Begriff virtuelle Vergewaltigung benutzt, weil es ist eben nicht nur ein Fake, es ist ein massiver Eingriff in die Persönlichkeit und in die Würde letztendlich.
Absolut, sie hat ja auch selbst gesagt, ne, wo sie dann zum ersten Mal so Clips gesehen hat, dass man ja kurz denkt, bin das ich? Weil es einfach eins zu eins aussieht wie man selbst. Und sich dann in solchen schlimmen, intimen Positionen zu sehen und man weiß, diverse fremde Menschen, in dem Fall natürlich Männer, ne, sehen mich in solchen Situationen. Das ist so ein krasser, intimer Eingriff. Das kann ich mir einfach nicht mal vorstellen, wenn mir sowas passieren würde. Und da kommen wir jetzt auch nochmal zu diesem juristischen Aspekt, der den Fall ja auch jetzt sehr politisch gemacht hat. Das haben sich ja auch schon sehr, sehr viele Politiker geäußert, ob es jetzt Ricarda Lang, Kevin Kühnert zum Beispiel ist. Alle haben da ja wirklich Solidarität mit Colleen gezeigt. Und ja, das Problem ist, was kann ich dagegen tun, wenn ich davon betroffen bin? Und die Antwort ist leider, dass man sehr wenig dagegen tun kann, gerade in Deutschland, weil die Gesetzeslage einfach da sehr hinterherhinkt. Es gibt keine klare, eindeutige Regelung für solche Fälle und es hängt natürlich vieles vom Einzelfall ab, aber es macht für einen Betroffenen das extrem schwierig, weil man dann weiß, okay, habe ich überhaupt eine Chance, bringt das was, dass ich mich da jetzt irgendwie engagiere? Und deswegen ist Colleen ja auch diesen Schritt gegangen und hat die Anzeige nicht in Deutschland gestellt, sondern in ihrer Wahlheimat Mallorca, weil dort andere Gesetze gelten, die digitalen Missbrauch einfach stärker bestrafen. Und Colleen hat das ja auch selbst sehr drastisch formuliert. Sie sagt, Deutschland sei ein absolutes Täterparadies. Und ich glaube, das ist auch das, warum gerade jetzt auch nochmal diese Riesenwelle ausgelöst wurde, weil einem plötzlich klar ist, okay, das trifft doch nicht nur Promis, das betrifft uns alle. Das betrifft nicht nur Frauen, das betrifft Männer, das betrifft Kinder, ja. Und wir alle sind auf den sozialen Netzwerken unterwegs und wir alle können Opfer davon werden. Und du hast ja auch zu dieser Thematik nochmal mit der Justizministerin Stefanie Hubig gesprochen. Sie plant ja ein neues digitales Gewaltschutzgesetz. Was hat sie dir gesagt? Ja,
zunächst mal hat sie sich auch zu der Tatsache geäußert, weil das hatte ich sie gefragt, warum trifft solche sexualisierte Gewalt vor allem Frauen und Mädchen. Und da hat sie gesagt, das beschäftigt sie sehr und ihrer Meinung nach zeigt das auch uralte Muster. Sie sagt, es geht um die Sexualisierung des weiblichen Körpers und es geht immer auch um Machtausübung. Die Frau wird zum Objekt herabgewürdigt. All das hat in unserer Gesellschaft leider jahrhundertlange Tradition. Die Technik ist neu, das soziale Problem ist alt. Das kann und darf so nicht weitergehen. Und eben deswegen hat sie jetzt diesen Entwurf für das neue digitale Gewaltschutzgesetz auf den Weg gebracht. Und hier sagt sie, dass jetzt eben das Herstellen von Deepfakes strafbar werden soll, weil bislang ist ja nur das Verbreiten irgendwie ahndbar. Und sie will, dass mit ihrer neuen Strafvorschrift bildbasierte sexualisierte Gewalt umfassend abgedeckt ist. Es ginge dann also um das Herstellen und Verbreiten von sexualisierten Deepfakes, um Vergewaltigungsvideos und voyeuristische Aufnahmen, zum Beispiel in der Sauna. Und sie sagt darüber hinaus, außerdem nehmen wir uns nicht pornografische Deepfakes vor. Wenn zum Beispiel einer Person kompromittierende Sätze in den Mund gelegt werden, die sie so nie sagen würde, auch hier soll das Verbreiten künftig strafbar sein. Außerdem ist mir ganz wichtig, dass wir es allen Betroffenen von digitaler Gewalt einfacher machen, ihre Rechte durchzusetzen. Und sie sagt, sie würde vorschlagen, dass diese Fälle von bildbasierter sexualisierter Gewalt mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren bestraft werden können. Also auf die Frage nach dem Strafmaß hatte sie auch schon eine Antwort.
Ja, man kann nur hoffen, dass es wirklich so weiter klappen wird und dass es wirklich durchgesetzt wird. Und nochmal neben der juristischen Frage oder der juristischen Einordnung ist natürlich auch ganz spannend die psychologische Ebene, weil man sich natürlich immer fragt, gerade jetzt hier ist es wieder so ein Fall, auch hier will ich nochmal sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, aber es ist ein Mann aus der Mitte der Gesellschaft. Es ist ein Mann, wo man eigentlich immer dachte, das ist ein Feminist, der steht mitten im Leben, der hat viele Freunde, der hat eine Frau, der hat Kinder. Es ist nicht der Art von Täter, den man sich manchmal im Kopf vorstellt. Und es ist ja manchmal so. Es ist der Nachbar, der Arbeitskollege. Es kann jeder sein.
Ja, wir hatten es leider ganz oft in den letzten Geschichten. Es ist kein Monster, das irgendwie psychisch krank aussieht, sondern es ist der Mann, der unter uns ist.
Genau, ja. Und das sind meistens Menschen, die gesellschaftlich sogar sehr etabliert sind, Macht haben. Du hast es gerade schon gesagt, ob es jetzt Epstein ist oder damals Harvey Weinstein oder so. Also es gibt so viele Menschen, von denen man da sprechen kann. Und man fragt sich immer, warum tun Menschen das? Weil man ja eigentlich denkt, also ich als Außenstehender denke mir, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Wie kommt man auf die Idee, allgemein natürlich sowas zu erstellen oder irgendjemanden damit zu erniedrigen, aber dann noch jemanden aus dem eigenen Umfeld, die eigene Frau in dem Fall. Und genau darüber haben wir auch mit der Psychologin Stefania Lanzilotte-Reichenstein gesprochen. Die hat selbst einen Podcast, Küchenpsychologie vom Profi. Frau Lanzilotte-Reichenstein, was bringt denn einen aufgeklärten Mann dazu, seine Frau digital zu vergewaltigen?
Es geht hier sicher um Kontrolle und Macht und weniger um den sexuellen Akt an sich. Wenn nämlich jemand im Namen eines anderen handelt, intime Fantasien projiziert und die Person auch symbolisch verfügbar macht, dann liegt der psychologische Kern in der Regel in Kontrolle, in Entwürdigung, in Besitzanspruch. Ulm selber sagt auch, er habe seine Frau ab dem Moment der Eheschließung als Besitz angesehen. Wenn jetzt diese mangelnde Impulskontrolle, es muss ja zu häuslicher Gewalt auch gekommen sein, und besagtes Besitzdenken zusammenkommen, können sich eben Abgründe auftun, in denen verwischen dann auch die Grenzen zwischen digitaler und analoger Gewalt. KI als Waffe, hier in Form von sexualisierter Gewalt. Das alles im Schutz der Anonymität des Internets.
Ja, das haben wir natürlich jetzt auch schon oft gehört. Es geht also um Kontrolle und Macht, vor allem bei den Männern. Aber was man sich natürlich auch in dem Fall wieder fragt, warum bleiben Menschen oft in solchen toxischen, gewalttätigen Beziehungen? Colleen Fernandes selbst hat ja ganz schlicht gesagt, ich habe ihn geliebt. Aber das klingt so einfach, aber das ist ja eigentlich viel komplexer. Da kann man das, glaube ich, gar nicht so als Außenstehender verstehen. Da geht es um Abhängigkeiten, um eine gemeinsame Geschichte, um Gefühle. Aber wie schafft man es denn trotzdem, aus so einer Beziehung rauszukommen, sich davon zu lösen?
Die meisten Opfer von Gewalt reagieren mit sogenannter Traumabindung. Statt zu fliehen, passen sich traumatisierte Menschen an. Auch der Ehemann zeigt ja nach jedem Gewaltausbruch Reue. Das heißt also, ein Gegengewicht von Liebe ist ja noch da. Und welche Mutter würde nicht im Sinne des Kindes handeln und auch jahrelang Opfer für den Erhalt der Familie bringen? Vergessen wir auch nicht, dass Narzissten Meister der Manipulation sind, der Schuldumkehr. Also Opfer beschuldigen sich selber, beginnen sich selber zu betrügen, auch um den Widerspruch zwischen dem geliebten Ehemann und dem Feind im eigenen Bett aufzulösen. Ulm selber muss sich ja auch um Tochter und Haushalt gekümmert haben, also ein moderner Vater, moderne Rollenverteilung. Der Gegenentwurf des chauvinistischen Alphamannes. Und in dieser Konstellation dauert es sicher sehr lange, bis man als Opfer wirklich in den Abgrund blickt.
Jetzt hat Colleen etwas erlebt, was man sich kaum vorstellen kann. Und vielleicht braucht man da wahrscheinlich sein Leben lang, um das zu verarbeiten. Trotzdem, wie kann man als Opfer heilen?
Ja, neben Psychotherapie ist das Wichtigste für die Heilung wohl raus aus der Opferrolle. Selbstwirksamkeit und Kontrolle zurückerobern. Um es mit Giselle Pellicot zu sagen, die Scham muss die Seite wechseln. Öffentlichkeit und Solidarität entfesseln Kraft und aus Scham wird Wut und Wut wird zu Mut. Und dieser Mut wiederum ermutigt andere Opfer, genau wie damals im Rahmen der MeToo-Bewegung. Und das ist natürlich auch wegweisend, ja, heilsam für die heranwachsende Generation von Frauen, zu der ja auch die Tochter von Colleen Fernandes gehört. Und hoffentlich ist dieser Fall, in dem es nur Verlierer gibt, dann zumindest für eine Sache gut, nämlich für eine neue Gesetzeslage in Deutschland, damit sich kein Täter mehr in der Anonymität des Internets sicher fühlt.
Ja, vielen lieben Dank für die Einordnung. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum dieser Fall gerade so eine große gesellschaftliche Wirkung hat, weil er so viele Ebenen verbindet. Technologie, Gewalt, Beziehung, Rechtssystem und wir kommen da einfach noch gar nicht hinterher. Und gleichzeitig sieht man, dass gerade sich etwas verändert, dass sich eine riesige Solidaritätswelle auslöst, dass Debatten ausgelöst werden. Das erinnert auch so ein bisschen an das, was wir vorhin schon gehört haben, an Harvey Weinstein oder an die Epstein-Files, die auch riesige Debatten ausgelöst haben, wobei man auch sagen muss, die sind noch nicht zu Ende geführt. Also so wirklich ihre Wirkung haben sie noch nicht entfaltet. Wir hoffen, dass es hier ein bisschen anders ist.
Ja, das ist auch so ein bisschen meine Angst. Vor allem, wenn man sich jetzt nochmal auch den Fall Harvey Weinstein anguckt. Die MeToo-Kampagne hat extrem was ausgelöst und natürlich auch was verändert. Aber ist wirklich so viel passiert? Am Ende sehen wir ja jetzt in aktuellen Fällen immer wieder und viele Schauspielerinnen und Schauspieler berichten ja auch noch davon, dass in der Branche eigentlich nicht sich viel getan hat. Es passiert immer noch der Machtmissbrauch, ne? Also immer noch haben junge Schauspielerinnen damit zu kämpfen und Das ist natürlich jetzt das, wo wir hoffen, dass sich das natürlich diesmal nicht wiederholt, sondern dass hier wirklich etwas, ja, nachhaltig sich verändert.
Und die Vorzeichen sind ja auch schon besser, weil ja wirklich auch die Themen in der Politik angekommen sind. Also wir haben ja auch eine Forderung mit zehn Punkten von namhaften Persönlichkeiten, die eine bessere Gesetzlage fordern. Und da sind ja schon Politikerinnen dabei. Und ich glaube, das jetzt wieder rauszutragen, auch aus dem politischen Diskurs, das dürfte ganz schön schwierig werden.
Absolut. Und gerade der berühmte Satz von Gisèle Pelicot, der gerade viel zitiert wird, die Scham muss die Seite wechseln, bringt das eigentlich perfekt auf den Punkt. Und das war ja auch so das, was jetzt auch am Sonntag auf der großen Demo in Berlin auch so der Satz war, der überall gezeigt wurde und gerufen wurde von Hunderttausenden von Frauen. Und die Opfer dürfen sich nicht verstecken, sondern der Täter muss endlich zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist das Wichtigste, was aus diesem Fall entsteht. Stehen kann. Und vor allem, dass wir es auch ernst nehmen, dass digitale Gewalt genauso schlimm und ernst genommen werden muss wie physische Gewalt.
Ja, und dass man eben begreift, das ist nicht nur eine Geschichte, das ist nicht nur ein Einzelfall rund um Colleen Fernandes, sondern das ist eine Entwicklung, wo wir alle hinschauen müssen, wir Frauen, aber auch Männer, und wir brauchen auch die Unterstützung von Männern, weil genau das lange teils das Problem war, dass viele einfach weggeschaut haben und geschwiegen haben, und wir müssen einfach drüber sprechen, immer weiter.
Werbung. Kennt ihr das, wenn Freundinnen, Kolleginnen oder Familienmitglieder plötzlich über Hitzewallungen, Schlafprobleme oder Stimmungsschwankungen sprechen und man merkt, wow, das ist echt viel für sie und irgendwie wird das gar nicht so richtig ernst genommen.
Dabei betrifft es wirklich jede Frau. Und das zeigen inzwischen auch viele Stars, die offen über ihre Erfahrungen sprechen, wie Sylvie Mais, Lily Becker, Naomi Watts oder Angelina Jolie. Sie alle machen deutlich, die Menopause ist kein Rand- oder gar Tabuthema. Sie ist Teil des Lebens und sie verdient natürlich viel mehr Aufmerksamkeit, Wissen und Unterstützung.
Viele Frauen wissen trotzdem oft gar nicht, was eigentlich hilft und fragen sich, liegt das wirklich an den Wechseljahren? Genau da kommt See Me No Pause ins Spiel.
See Me No Pause ist eine Online-Plattform, die Frauen in den Wechseljahren unterstützt, jederzeit und von überall. Ende Februar ist ein neuer Beratungsflow gestartet, ein detaillierter Online-Fragebogen entwickelt zusammen mit Gynäkologinnen, Menopause-Spezialistinnen und Ärztinnen. So bekommen Frauen persönliche Einblicke in ihre Symptome und eine sichere, auf sie zugeschnittene ärztliche Beratung, ohne lange Wartezeiten.
Das Schöne, jede Frau kann selbst entscheiden, was für sie passt. Sei es Ernährung, Lebensstil, Nahrungsergänzung oder Hormontherapie. Alles evidenzbasiert und ohne Wertung. See Me No Pause ist also eine vertrauensvolle Anlaufstelle, die zuhört, ernst nimmt und unterstützt.
Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, könnt ihr den neuen Fragebogen starten und bekommt 50% Rabatt auf die ärztliche Beratung, nur für kurze Zeit, mit unserem Code MENSCHEN50.
Schaut dafür einfach auf www.cmenopause.de vorbei. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal Bunte. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss.
Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.